Hey, vielen Dank euch. Ich bin jetzt gerade noch so ein bisschen in den Drive meiner Erlöser erlebt und das klingt noch ein bisschen nach. Ich würde am liebsten jetzt eigentlich Ostern haben und sagen, der Herr ist auferstanden. Und ja, genau. Also irgendwo, ich merke, da ist diese Freude da. Und warum feiern wir nicht öfter Ostern? Und ich merke, wenn ich über Begeisterung nachdenke, wir sind in der Serie Kirche in der Stadt sein. Und wir haben uns letzte Woche über den Herzschlag Gottes unterhalten ist falsch. Ich habe eine Predigt darüber gehalten. Und da ging es um den dreifachen Segen des dreieinigen Gottes. Wir wurden vom Vater erwählt, vom Sohn erlöst, das haben wir gerade gesungen, der Erlöser lebt und der Heilige Geist gibt uns unser Erbe. Und wenn ich über Erwählung, Erlösung und Erbe nachdenke, dann merke ich, kann man nachhören im Podcast von letzter Woche, mit der Begeisterung ist es so ähnlich wie mit dem Herzschlag Gottes. Die Frage, wann bin ich begeistert, was ist eigentlich meine Begeisterung, das weiß ich sehr gut. Aber wann ist denn Gott begeistert? Wann führt Gott einen Friedenstanz oder Freudentanz oder Begeisterungstanz aus? Oder könnt ihr euch überhaupt vorstellen, dass Jesus vor lauter Freude getanzt hat? Wenn er innerlich gejubelt hat, es gibt ja so Dinge, die können wir uns manchmal gar nicht vorstellen, dass Jesus Ja gemacht hat, dass Jesus getanzt hat vor Freude, dass Jesus einen Witz erzählt hat. Kommt übrigens alles in der Bibel vor, wir finden es nur nicht. Warum nicht? Wir rechnen nicht damit. Wir werden es nie lesen, wenn wir Gott nicht gut genug kennen. Manchmal denke ich, wir sind, wenn wir Bibel lesen, so ein bisschen, ah Gott, das ist jetzt ernst. Und wenn ich jetzt an den Bibeltext gehe, dann muss der Text ernst sein. Und selbst wenn in der Bibel gelacht wird, ich bin ernst. Das ist eine ernste Sache. Ich glaube natürlich, dass das Ganze eine ernste Sache ist, aber ich glaube auch, dass wir manchmal diese Perspektive von Gott brauchen, wenn Lobpreis im Himmel ist und wenn da diese Stimmung ist, wenn da diese Begeisterung ist und ich hoffe, dass wir nicht im Lobpreis, wenn wir mal im Himmel sind, uns alles perfekt ist, dass wir dann noch Angst haben, was würde rechts und links von mir denken, sondern dass wir einfach unsere Begeisterung freien Lauf lassen können. Und das ist für mich schon Himmel. Und allein deswegen bin ich schon begeistert. Also heute das Thema von Gottes Liebe begeistert. Und in der Vorbereitung habe ich gemerkt, in dem Text geht es schon noch um die begeisternde Liebe von Gott, aber er hat mich zuerst mal ein bisschen entgeistert. Aber das liegt wahrscheinlich auch in dem Prozess, den wir immer wieder mal durchmachen, von dem, dass wenn wir über Begeisterung uns unterhalten und ich jetzt fragen würde, wie hoch ist deine Begeisterung für Gott? Auf einer Skala von 0 bis 10, dann könnte eigentlich niemand von euch unter 5 antworten, weil ihr seid heute früh aufgestanden und in den Gottesdienst gekommen, weil ihr zumindest so viel Freude an Gott habt oder so neugierig auf ihn seid, dass ihr euch darauf eingelassen habt, in den Gottesdienst zu kommen. Herzlichen Glückwunsch. Es gibt vielleicht ein paar Ausnahmen, die sich verpflichtet haben und kommen mussten, die hatten vielleicht einen anderen Begeisterungslevel, aber trotzdem lohnt sich vielleicht die Frage, warum und wann bin ich denn mehr oder weniger begeistert von Gott? Und ich persönlich merke, meine Begeisterung von Gott ist meistens da, wenn ich seine Liebe gerade spüre. Ich habe gebetet und es passiert. Genauso wie ich es gebetet habe. Dann bin ich happy und begeistert von Gott. Aber was ist mit den anderen? Also, wenn jemand von euch betet und das passiert, dann bin ich für euch auch begeistert, dann freue ich mich mit. Aber was ist, wenn es Gott anders macht? Er wirkt ja auch. Er handelt, er tut etwas. Er tut etwas Großes, etwas, wo Gott gesagt hat, es ist gut. Ich finde es halt nicht so. Begeistert mich das auch. Und da merke ich so ein bisschen in meinem Begeisterungscheck, ich bin noch relativ viel von meinen Emotionen abhängig und von meinem Denken und Fühlen. Und manchmal frage ich mich, gibt es nicht Begeisterung auch etwas, was eine andere Basis hat? So eine Grundsatzbegeisterung. Ich kenne einen Mann, wie geht's dir? Der hat immer gesagt, sehr gut. Und ich wusste manchmal, dass das Surrounding eigentlich nicht so ist, vor allen Dingen, als er den Tod eines seiner 10 oder 11 Kinder, die er hatte, beklagen musste. Und dann habe ich ihn gefragt, wie geht's dir? Sehr gut. Wie kann das sein? Gott ist immer noch dieser große, herrliche Gott. Ich verstehe ihn zwar nicht, aber er ist ja deswegen trotzdem so. Und ich habe gestaunt und ich habe mich gefragt und deswegen gehe ich auch mit euch heute durch diesen Text. Was kann einen an Gott begeistern, egal wie es drumherum ist? Der Text heute, der steht in einem Epheserbrief. Es ist ein Brief, den Paulus an die Gemeinde in Ephesus geschrieben hat. Der steht in Gottes Wort, in der Bibel, im Neuen Testament. Und da im 2. Kapitel schreibt Gott Folgendes. Heute ist die Gliederung ganz einfach. Erstens, was war der Tod? Auch Gott hat zusammen mit Christus euch lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Schon mal die erste Herausforderung, die wir erklären müssen. Tod aufgrund der Verfehlung und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unser Wesen nach waren, hatten wir genau wie alle anderen nichts verdient als Gottes Zorn. Das löst keine Begeisterung aus, dass... Oder doch? Vielleicht. Früher. Was war eigentlich früher anders als heute? Und was ist früher? Ich glaube, wir müssen das genauer angucken. Aber wir schauen erstmal weiter in dem Text. Es geht weiter mit dem, was ist. Das heißt jetzt immer noch erstens, das ist mein persönlicher Fehler. Das heißt zweitens, was ist das Leben wegen der Liebe Gottes? Und es wird noch ein drittens geben, was ist das Leben wegen der Gnade Gottes oder durch die Gnade Gottes? Was war und was ist? Es geht um diesen Kontrast in diesem Text. Und was ist das Leben wegen der Liebe Gottes? Da heißt es, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Davon haben wir ja gerade auch gesungen. Groß und herrlich. Wir waren aufgrund unserer Verfehlung tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Kontrastreicher geht's nicht. Tod, lebendig. Wow, okay. Also ich finde, wenn man sich darüber nicht freuen kann, dann hat man keine Begeisterungsmöglichkeiten. Und hier geht es auch nicht die Amplitude. Ich weiß, es gibt Menschen, die können sich freuen in boom, 0 bis 100. Meine Amplitude geht so von 0 bis 10. Nee, stimmt nicht ganz. Also es gibt auch die Möglichkeit, dass höhere Ausschläge da sind. Aber 0 bis 20, dann ist irgendwo bei mir Ende. Aber ich kenne Menschen, die gehen einfach durch die Decke. Darum geht es nicht. Es geht um die Frage, was begeistert mich grundsätzlich? Und bei der Frage Leben und Tod muss ich sagen, bin ich dabei. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Das ist der zweite große Kontrast in diesem Text. Wie sind wir zum Leben gekommen? Zusammen mit Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Also wenn wir mal diesen nötigen Ernst, den wir beim Bibellesen aufbringen, außer Acht lassen, spürt ihr die Begeisterung, die da ist. Also der Paulus, also ich stelle mir vor, als er das geschrieben hat, der saß nicht ernst am Schreibtisch. Ich glaube, der hatte seinen Schreibtisch hochgestellt. Kann mir heute Klick machen, fährt hoch. Der saß da, oh, es gibt gar nicht. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist, wenn er das geschrieben hat. Vielleicht saß er auch ganz nüchtern wie ein guter Schweizer an seinem Schreibtisch. Und ein noch besserer deutscher Bürokrat, für alle, die es nicht wissen, ich war beim Finanzamt. Beim deutschen Finanzamt. Kann auch sein. Aber ich persönlich, wenn ich das lese, merke, der ist voll. Nimm sein Herz, das glüht irgendwie. Und so geht es auch dann weiter. Was ist Teil 3? Und ich weiß, es steht immer noch erstens da. Das Leben aus der Gnade Gottes. Aber für mich ist auch alles Punkt 1 heute. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Der zweite große Kontrast ist Tod, selbstverschuldet, gerettet aus Gnade von Gott. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Also hier geht es um typisches, klassisches Diätprogramm vorher, nachher. Kennt man ja die Bilder, vorher und nachher. Nachher ist immer so, wie ich aussehen will. Also irgendwie so eine Zielvorgabe, und meistens löst sowas bei mir mega Stress aus. Weil die Quälerei von vorher zu nachher, die will ich eigentlich gar nicht. Und das ist das Entspannende schon am Text. Gott sagt, das musst du auch gar nicht. Es gibt ein Vorher, Nachher, das ist ein Geschenk. Und wenn wir diesen Kontrast haben und diesen Text lesen, dann beschreibt Paulus ein Schwarz-Weiß-Bild aufgrund Voraussetzungen, wo wir sagen müssen, wenn er sagt, ihr wart tot oder ihr seid tot, muss man sagen, hey, wann in meinem Leben war ich schon mal tot? Also da merken wir, wenn wir jetzt mit dieser Welt, die wir vor Augen haben, mit dem materialistischen, ich bin ein Stuhl, ich habe einen Körper, ich bestehe aus Wasser, damit kommen wir nicht weiter. Wir merken, hier geht es um eine immaterielle Welt. Also hier geht es nicht um Steine und Blumenzwiebeln. Ich komme später drauf, warum ich Steine und Blumenzwiebeln sage. Sondern hier geht es um immaterielle Dinge wie Liebe und Treue. Dinge, die wir nicht sehen können. Eine sichtbare und eine unsichtbare Welt. Und das wird rein sprachlich in dem Text, ich habe es rot markiert, deutlich gemacht. Es geht eigentlich um das, was in der unsichtbaren Welt passiert. Die unsichtbare, übernatürliche Welt, dass die Welt, wo, ich sag mal, Gott zu Hause ist, er ist auch in der sichtbaren Welt zu Hause, aber eigentlich ist das die Welt, wo Geisteswesen wie Gott sichtbar wären. Also eine übernatürliche, unsichtbare Welt, die das Materielle und Immaterielle umfasst. Und manchmal fällt es uns schwer, uns auf sowas einzulassen. Es fällt uns nicht schwer, auf Liebe oder Treue oder solche Dinge einzulassen. Das mögen wir eigentlich. Aber wenn wir so einen Text lesen, dann stecken wir meistens in dem, was wir anfassen können, fest. Ein Missionar fragte mal einen Mann, woran sieht man, dass ich Christ bin? Und die Antwort war, na, du trinkst keinen Alkohol, du rauchst nicht, du spendest viel Geld. Punkt, 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 Punkt. Manche denken, Christsein ist eine moralische Entscheidung. Und wenn ich Christ bin, dann habe ich eine To-Do und vor allen Dingen eine Tu-Dies-Nicht-Liste. Christsein ist das, was ich tue oder lasse. Ich denke, das Problem liegt in dieser Vorstellung, was passiert denn, wenn man Christ wird? Es ist keine Liste, aber dieser Gedanke kommt ein bisschen daher, dass manche denken, Christsein ist ein Update. Also sagen wir, es gibt die Zeit, wo ich kein Christ war. Das ist wie so ein Computerprogramm, und ihr wisst alle, eure Dinger, Handys, egal was ihr elektronisch habt, die fahren Updates. Und das ist langweilig. Wenn ein Handy ein Update will, will ich das nicht. Und das ist keine spannende Sache, es löst null Begeisterung aus. Ein Update, ich habe noch niemand gehört, wow, das neue Update, yay, kommt, lasst uns das feiern. Also Updates sind für mich so, okay, es wird besser, aber es löst keine Begeisterung für mich aus. Und manchmal ist Christsein für viele so eine alte Version von André. Es gibt ein Update, jetzt ist er Christ, der liest jetzt auch Bibel, der geht in Gottesdienst. Manche Sachen lässt er auch, das ist die Update-Version. Aber ehrlich gesagt, von der Version wäre ich ehrlich selber nicht begeistert. Und ich persönlich glaube, dass Christsein kein Update ist, sondern dass es etwas völlig anderes ist. Wenn du, so wie ich im Computerzeitalter, mit einem Commodore 64 oder 128 groß geworden bist und eine Datasette hattest, um dein Programm zu starten, also Kassetten ist das, so schwarze Dinger mit zwei Löchern in der Mitte. Und du hattest irgendwie eine 28, also 64-Bit- oder Byte-Version, ich weiß es gar nicht mehr, also unendlich klein. Ich sag's mal vielleicht noch plastischer, es gab Telefone, da musste man einen Hörer in die Hand nehmen, Hörer abnehmen, die Wählscheibe drehen. Und wenn du dich verwählt hattest, weil du in das falsche Loch gegriffen hast, musstest du auflegen, damit du dich nicht falsch verbindest, weil es unendlich teuer, wieder abheben. Und das Telefon steht mit einem Kabel verbunden im Flur des Hauses. Und das heißt, wenn du jemand anrufst, können immer alle anderen mithören. Ja, also, und wenn das jetzt ein Update erfährt, dann ist das Telefon grün und nicht mehr rot. Oder statt der Wählscheibe hatte das Update eine Tastatur. Man musste nicht mehr wählen, sondern konnte drücken. Das war ein Update und wir haben uns gefreut. Aber wenn jetzt so ein Mensch statt dieses Telefons auf einmal ein kabelloses Handy, mit dem man mühelos von jetzt auf gleich mit jedem auf der Welt bildmäßig surfen kann, das ist eine ganz neue Version von Technik. Das hat mit dem Alten eigentlich nichts mehr zu tun. Wann telefoniert man mit seinem Handy? Also Christsein ist eine Verwandlung von etwas, was ganz Neues, eine völlig neue Version von etwas, was mit dem Alten so gut wie nichts mehr zu tun hat. Also, was ist? Wir sind nicht eine neue Version, wir kommen zu Punkt 2 nochmal. Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt. Und er hat uns gerettet und hat uns lebendig gemacht. Das heißt, lebendig gemacht, wenn etwas tot ist, dann ein toten Update erfährt Tote. Also was soll Tote überhaupt ein Update erfahren? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Etwas ganz Neues ist lebendig gemacht. Und ich glaube, dieses Christsein, wenn wir eine Begeisterung für das Christsein bekommen müssen, dann müssen wir sehen, das ist nicht einfach ein Update, das ist eine ganz neue Version. Das ist eine Version, wofür sich Leute nachts mit Rucksack, Schlafsack und Zelt vor einem Geschäft legen, damit sie das Neueste vom Neuesten bekommen können. Man kann nicht in dieses Geschäft rein, weil die Schlange endlos ist. Und manchmal denke ich mir, das wünschte ich mir, ich habe das schon mal gesagt vor ein paar Jahren bei der Vision I Have a Dream, dass ich sonntags morgens durch den Stau in Gottesdienst muss. Ich muss eine Stunde früher aufstehen, weil ich weiß, ich fahre am Sonntagmorgen in den Gottesdienstbesuchsstau. Das wäre etwas, wo ich sage, die Leute sind begeistert für etwas. Und warum sollte so etwas passieren? Nicht wegen einem Handy, nicht wegen irgendetwas Anfassbarem, sondern weil Totes lebendig werden kann. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich habe eben schon mal gesagt, es gibt die Welt, die wir vor Augen haben, Steine und Blumenzwiebeln. Manchmal denke ich, ihr wisst alle, Steine sind tot und Blumenzwiebeln, da kann was draus wachsen. Das wird. Gemüsezwiebeln oder Blumenzwiebeln? Ja? Fragt Google. Ich habe Blumenzwiebeln gegoogelt. Und jetzt die Frage, wie kann man das unterscheiden? Sieht man. Wenn du eine Gemüsezwiebel in den Boden legst, wächst keine Tulpe. Und trotzdem gibt es einen elementaren Unterschied zwischen Pflanzen und Steinen. Pflanzen leben, Steine sind tot. Und manchmal denke ich, Man könnte natürlich auf den Stein auch Onions, also Zwiebeln, schreiben und man kann die beschriften. Christsein ist nicht, dass du einen toten Stein beschriftest. Christsein ist die Verwandlung von etwas Totes in etwas Lebendiges. Jesus Christus, sagt der Text, hat uns lebendig gemacht, hat Neues geschaffen. Und seine Begründung ist, aus ganzer Liebe hat er uns lebendig gemacht. Im Prinzip sagt Gott, was ist denn tot? Ich lebe ja. Was an mir ist denn tot? Der Text sagt aus, deine Beziehung zu Gott ist tot, wenn du nicht mit Gott zusammen lebst. Und grundsätzlich kommt jeder mal auf die Welt und lebt sein Leben für sich und die Beziehung zu Gott ist tot. Und dann, wie komme ich in eine lebendige Beziehung mit Gott? Und da hat Gott gesagt, ich liebe euch Menschen so sehr, für eine lebendige Beziehung zu Gott muss das Tote raus. All das, was du für dich selbst lebst, wenn du eine Beziehung zu Gott hast, dann lebst du für Gott. Und für diesen Wechsel muss das Alte raus. All das, was nicht zu Gott passt, muss weg. Und da hat Jesus gesagt, das könnt ihr am Kreuz abladen. Ich sterbe am Kreuz für euch, weil eure tote Beziehung nur lebendig wird, wenn dieser ganze Müll wegkommt. Und es gibt nur einen Ort, wo der hin kann, das ist das Kreuz. Und Jesus starb dort aus Liebe für uns, dass wir eine lebendige Beziehung zu Gott haben können. Und wenn wir unseren Müll dort abladen und sagen, Jesus, danke, dass du da für mich gestorben bist, für diesen Müll, dann beschenkt uns Gott mit dem Heiligen Geist. Da hatten wir letzte Woche bekommen das Erbe. Und wir sind lebendig. Wir haben ab sofort eine lebendige Beziehung zu Gott. Das heißt, ich kann mit Gott reden. Gottes Liebe macht eine lebendige Beziehung zu Gott möglich. Und dann das Dritte. Wir haben hier, kannst du ruhig das Bild lassen. Wie ist das passiert? Schwarz-Weiß. Es ist ein großes Schwarz-Weiß-Denken da. Und manchmal denke ich in meinem Leben, das Leben ohne Gott, war das wirklich schwarz? Und das Leben jetzt mit Gott, ist das wirklich weiß? Und ihr alle wisst wahrscheinlich, nein, mir passiert genug viel Schwarzes. Und alle Menschen ohne Gott, die machen auch genug Weißes. Also in diesem Schwarz-Weiß-Denken merke ich, ich komme in meinem Leben gar nicht vorwärts. Und ich merke dann, wenn ich das, mein Denken und unser Verhalten in diesen Text hineinlege, dann beißt es sich. Und deswegen müssen wir verstehen, dass es bei diesem Schwarz-Weiß, was in diesem Text steht, ganz fundamental um die Frage geht, hast du eine lebendige Beziehung mit Gott? Ja, weiß, nein, schwarz. Ende der Diskussion. Dort ist dieses Schwarz-Weiß-Denken angebracht. Aber wir leben ja auch in einer Welt, wo die Menschen manchmal sagen, es ist nicht so schwarz-weiß. Und weil es nicht schwarz-weiß ist, ist es grau. Wir leben in Grautönen. Und ich möchte mich dagegen wehren und sagen, nein, das Leben ist nicht grau. Grau ist so eine Mischung aus schwarz-weiß. Ich glaube, das Leben ist, und wenn man weißes Licht durch ein Prisma jagt, das ist nicht zufällig ein Dreieck. Dreiecke stehen oft in der Symbolsprache für den dreieinigen Gott. Letzte Predigt. Also wenn man das weiße Licht nimmt, dann wird es aufgefächert in bunt. Und ich glaube, die Welt ist bunt. Ja, wir sind unterschiedlich. Ja, wir sind anders. Aber weil es Farbe hat und ich sehe, dass Gott mit dir so wirkt und mit dir so und bei mir so, da werde ich begeistert. Da sehe ich, boah, da, was macht der so schön grün und was macht der so schön blau und bei mir macht das orange. Ja. Und dann fängt es an zu leben und dann merkt man, ja, jetzt ist die Beziehung lebendig, jetzt ist bunt, jetzt kommt Farbe ins Leben. Und diese Farbe, diese Wiese mit Blumen, mit verschiedenen farbigen Tulpen, das ist etwas, wenn Gott aus Steinen Blumenzwiebeln macht, dann entstehen diese Wiesen. Diese Schönheit, dieses Bunt hat einen Ausdruck im Lebendigen, nicht im toten Steinen. Und nochmal, wenn wir diese Blumenzwiebeln und die Steine in die Erde legen, dann muss man sagen, da macht es eigentlich keinen großen Unterschied. Sieht alles klein aus, in dem Fall ist nicht alles grau, sondern braun wie die Erde. Man kann fast nicht sagen, dass da ein Unterschied ist, solange es in der Erde ist. Aber wenn an eine Blumenzwiebel Wasser kommt und das Nötige, was ich alles nicht weiß, entschuldigt meinen nicht grünen Daumen, die grüne Farbe ist irgendwo anders gelandet, nicht bei mir. Aber wenn das Ding dann wächst, dann sieht man den Unterschied zu einem toten Stein dann schon. Und garantiert, aus dem Stein, da könnt ihr gießen, wie ihr wollt, da passiert nichts. Und das ist dieses Schwarz-Weiß-Denken, was wir in diesem Text haben, wo Paulus sagt, das eine hat die Möglichkeit, dass was passiert, und das andere hat die Möglichkeit nicht. Das eine ist tot, das andere hat Leben in sich, weil Gottes Bund darin wirken kann. Und manchmal frage ich mich, wie kommt es zu diesem Lebendigen? Weil wir haben ja eben festgestellt, manchmal fühlt es sich ja für uns doch grau an. Und ich denke manchmal, es ist ein bisschen so, in dem Text steht der unendliche Reichtum seiner Gnade. Der Tom hat am Anfang im Lobpreis schon auch von diesem Reichtum und von dieser Schönheit Gottes gesprochen. Und wenn wir Kinder Gottes sind, dann, und wir hatten letzte Woche das Thema Erbe, wie komme ich an das Erbe? Stellt euch vor, ihr habt ein Bankkonto, das öffnet sich mit Sesam, öffne dich. Also es hat ein Passwort und da sind Millionen hinter. Und ihr habt das Passwort vergessen. Übrigens, das Passwort für Gottes Bank heißt demütige Dankbarkeit. Aber mal so ganz anders, das ist der totale Frust, wenn wir Christen vergessen, wir haben einen Riesenschatz, wissen aber gar nicht mehr, wie darauf zugreifen. Und aber auch wenn wir das Passwort wissen, demütige Dankbarkeit, dann kann es passieren, ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist, es gibt ja von diversen Unternehmensgruppen so Coupons, die man einlösen kann und die haben Verfallsdatum. Stellt euch vor, ihr habt so einen Coupon und ihr habt den so lange in eurer Tasche, dass ihr vergesst, den einzulösen. Sagen wir 50 Franken einfach futsch, nur vergessen einzulösen. Also mir ist das mal passiert, glücklicherweise nicht mit 50, sondern nur mit 5 Franken. Aber ich war echt frustriert. Ich habe gedacht, so dumm. Du kannst das einfach nur noch zerreißen oder verbrennen. Ich verbrenne hier mein Geld. Es hat mich dermaßen geärgert. Und ich merke, wenn wir Christen unterwegs sind und uns die Welt so grau kommt, dann haben wir dieses Gefühl von, wir haben jetzt gerade, wir haben es nicht angezapft. Es könnte anders leben. Ich könnte diesen 5.000, 5 Millionen, ich könnte diesen Gutschein einlösen. Ich habe es nicht gemacht. Und dann ärgert man sich und die Landschaft sieht grau aus und man ist frustriert. Übrigens, die meisten Lotto-Millionäre sind jetzt ärmer, als bevor sie den Lottogewinn gemacht haben. Warum? Sie haben irgendwie keinen Umgang mit dem Zugang zu ihrem Reichtum gefunden. Und es ist ja auch nicht so, dass Gottes Reichtum einfach mal ein paar Millionen auf der Bank sind, sondern es ist auch da. Es ist ein geistlicher, unsichtbarer Schatz. Aber wie bedient man sich an Gottes Bank? Das ist manchmal ein Geheimnis und dafür habe ich euch noch ein Bild mitgebracht. Im Regen tanzen. Ich meine, es gibt begeisterte Leute und ich weiß, wenn eure Kinder das machen, den Regenschirm weghalten und durch Pfützen springen und im Regen tanzen, dann seid ihr nicht völlig begeistert. Ich weiß nicht, wie viele Mamas auch den Regenschirm beiseite tun und dann mit den Kindern in den Pfützen tanzen. Meine Mama hat das nicht gemacht. Mein Papa hat sich nicht getraut. Aber was ich mit diesem Bild sagen möchte, ist, manchmal müssen wir einen Schritt zur Seite gehen und den Regenschirm der Selbstversorgung, Selbstgerechtigkeit und des Selbstvergnügens beiseite legen, um in den strömenden Regen Gottes zu treten. In dem Text heißt es, dass er uns Reichtum im Überfluss geschenkt hat und dieses Überfluss steht für mich in diesem Bild mal für Regen. Der Regen, den Segen von Gott. Manche Menschen stehen unter dem Regenschirm ihrer Selbstgerechtigkeit und ich erfülle mir meine Freuden selber, dass sie durch die Welt laufen, wo ist denn der Segen Gottes? Und die ganze Zeit regnet es Segen Gottes, aber sie haben ihren eigenen Schirm dabei. Und würden sie einfach nur mal so machen, würden sie es völlig spüren. Diesen Segen von Gott. Manchmal braucht es einfach diese demütige Dankbarkeit, dieses Passwort, um Zugang zu diesem Schatz vom Himmel zu haben. Der ist nicht versteckt, es regnet. Du musst nur deinen Schirm wegtun, dann merkst du es. Ich denke, manchmal passiert es, dass wir, was meine ich mit diesem Bild konkret im Alltag, ich komme nach Hause, ich bin frustriert. Und ihr kennt das vielleicht manchmal, man hat Zoff zu Hause, dicke Luft, an der Arbeit, noch schlimmer, noch dickere Luft, es gibt Kündigungen, vielleicht bin ich Teil davon. Was machst du, wenn du zutiefst frustriert bist? Die meisten Menschen gibt es die Reaktion, jetzt erstmal eine Tafel Schokolade, jetzt erstmal ein Bier, jetzt mal ein Glas Wein, oh, mal eine Stunde einfach vom Internet, keine Ahnung, Pinterest oder zocken, ist völlig egal. Die Dinge sind alle, ich will die gar nicht beurteilen, es geht nicht um Schwarz-Weiß, es geht nur einfach, wie gehe ich mit meinem Frust um? Und ich habe meinen Regenschirm und ich habe meine eigene Methode gefunden, diesen Frust zu bewältigen. Und natürlich ist dann das Christsein nicht lebendig und bunt, sondern es ist grau. Ich bin frustriert und ich sorge selber für mein Glück. In meinem Fall Schokolade. Das ist ein bewährtes Rezept seit Jahrzehnten. Entweder habe ich nicht viel Frust oder es geht nicht. Ich liebe es. Und diese Selbstgenehmigung jetzt erst mal. Es gibt einen anderen Grund, Schokolade zu essen. Ich habe mit jemandem telefoniert, der erzählt mir eine Geschichte, wie Gott gewirkt hat. Ich bin total happy, setz mich hin und sage, yeah, Gott, lass uns feiern. Und dann könnt ihr auch wieder Schokolade oder das Glas Wein, es ist egal. Ihr könnt es feiern. Aber dann hat dieses Objekt, was Gott uns geschenkt hat, um uns auch Freude zu schenken, hat dann auf einmal eine andere Dimension. Es ist dieses Begeisterungsfeier-Aspekt und nicht dieses, ich bewältige meinen Frust selbst. Das heißt, wenn ich in meinem Frust den Selbstbewältigungs-, Selbsterfüllungsschirm weglege und mich in den Regen Gottes stelle, könnte das heißen, ich komme nach Hause und schreibe erstmal einen Klagepsalm und sage Gott, hey, mir geht's schlecht und ich will das nicht und dieser Zoff und meine Frau und der Chef und die sind, und ich lade das alles mal ab bei Gott. Der kommt damit zurecht, lest die Psalmen, der kommt mit allem zurecht, vor allen Dingen mit unseren Emotionen. Und was passiert dann? Also es ist schon manchmal so, dass man nach der Regendusche von Gott auch nochmal eine andere Dusche braucht, die ein bisschen wärmer ist. Also ich bin ja der Typ, der verfällt dann so ein bisschen ins Selbstmitleid. Oh, ich armer und oh, die anderen sind alle so böse und ich bin so verletzt. Also ihr nicht, aber nur ich. Und dann passiert manchmal was, wenn ich nicht mit meinem Schokolade da sitze und den Frust in mich reinfresse, sondern ehrlich gegenüber Gott bin, gibt es irgendwann diesen Klick, weil ich rede ja mit Gott, dass ich merke, ich rede mit Gott. Also vorher habe ich nur einen Klagepsalm an Gott adressiert. Irgendwann gibt es diesen Moment, ich merke, ich rede wirklich mit Gott. Und dann wird nicht, ich sage mal, die tote Beziehung, die gerade da war, wird in dem Moment lebendig. Und dann merke ich, oh, ich rede mit Gott und es ist so gut, kann ich das alles bei ihm deponieren. Und wenn man da mal am Kreuz steht und diese ganze Schuld ablädt von den anderen, dann merkt man auf einmal, man selber, okay, man lädt noch ein bisschen Eigenes dabei, ja? Und auf einmal verändert sich etwas, wo ich merke, ich werde frei. Da kommt lebendiges Wasser in mein Leben. Da werde ich berührt. Da passiert etwas, da ist die Beziehung lebendig. Und das ist das, was in diesem Text steckt, von diesem Reichtum seiner Gnade. Ich freue mich auf einmal, natürlich hat sich die Situation nicht verändert, aber ich freue mich auf einmal an Gott. Und deswegen ist das, wovon ich rede und mich begeistert, nicht irgendetwas, sondern es ist jemand, der alles verändert. Denn aus Gnaden seid ihr selig geworden durch Glauben und das nichts aus euch. Ich merke, ich konnte nichts dafür tun. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist den Glauben zu haben, dass ich mit meiner Klage bei Gott besser aufgehoben bin als bei Schokolade. Das war das Einzige. Dieses Vertrauen, Gott ist besser als Schokolade. Und das hat gereicht, um etwas wieder lebendig zu machen. Dann kommt noch mal ein Vers. Okay. Ich lebe, ich freue mich, bin begeistert von Gott und dann kommt so dieses kleine und das lese ich euch jetzt vor. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat. Dann denke ich immer, Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Also stellt euch vor, ich komme ins Büro und alle Anfragen, die da sind, sagen wir, es sind 20 Fragen da. Willst du das tun für mich? Kannst du mir helfen? Und dann lese ich den Text und denke, wenn ich jetzt das verpasse, was Gott vorbereitet hat, ich sage 20 Mal ja, damit ich es nicht verpasse. Das wäre mein Werk. Aber der Text sagt ja eigentlich, guck mal, André, da sind 20 Sachen, du musst nur das tun, was Gott für dich vorbereitet hat. Und dann führt es mich in die Beziehung zu Gott, weil das ist lebendig. Da muss ich Gott nämlich fragen, was von den 20 Sachen ist dran heute? Und da muss ich mal mit Gott drüber sprechen und dann bete ich und dann merke ich, heute sind es die drei und ich bin völlig entspannt, dass sich Gott um die anderen 17 kümmert. Und soll ich euch was sagen? Am Ende vom Tag hat er die anderen 17 besser gemacht, als ich meine, nein. Meistens. Weil ich habe es dann irgendwie nochmal und muss nochmal nachbasteln und so. Aber wenn ich das tue, was Gott vorbereitet hat, dann stehe ich nicht im wahrsten Sinne des Wortes im eigenen Regen, sondern im Segen Gottes. Und dann tue ich das und dann merke ich auch, wie Gott diese drei Dinge segnet, dass er Gutes dafür tut. Und ich bin auch nicht überarbeitet. Und dann ist es nicht mein Werk und meine Liste, die ich abgearbeitet habe, sondern es ist Gottes Werk und wir haben zusammen besprochen, was machen wir heute. Und ich glaube, das ist das, wo ich in diesem ganzen Text, in diesen Extremen von Schwarz-Weiß und Werk und Gnade merke, das befreit mich und das begeistert mich auch. Hallo Gott, was machen wir heute? Und Gott sagt dann nicht, hey du, weißt du was, ich habe so viele Aufgaben für dich, du wirst einen riesen Stress haben. Oh Gott, kannst du nicht alles machen? Nee, dann habe ich Stress. Also so geht ein Gespräch vielleicht unter Menschen. Aber bei Gott nicht. Gott sagt, ich kann alles machen, ich habe keinen Stress. Aber was wollen wir heute zusammen machen? Ich hätte das für dich. Und dann wird es dich und den anderen segnen. Und dann werdet ihr zusammen einen Regentanz führen. Vielleicht musst du hinterher die Waschmaschine bemühen, aber ihr habt im Regen getanzt. Ich glaube, das ist das Spannende, weil Gott nämlich auch sagen könnte, hier diese 20 Aufgaben, ich will nicht, dass du es machst. Ich kann es besser als du. Übrigens, das ist objektiv richtig. Wenn es Gott macht, wird es besser, als wenn ich es mache. Aber es ist ja das Wunderbare, dass Gott sagt, hey, ich liebe dich, ich habe dir etwas im Leben mitgegeben, an Sinn, an Gaben, an Fähigkeiten. Ich gestalte mit dir zusammen diese Welt. Wir gehen zusammen da durch. Und ich mache das mit dir zusammen, weil ich dich dafür haben möchte. Du bist richtig an diesem Ort, wenn Gott dich dorthin gestellt hat. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, ich bin begeistert am Ende doch von diesem Schwarz-Weiß-Text. Das Schwarz-Weiß hat mich am Anfang gestresst und dann habe ich gemerkt, hey, es ist bunter, als ich dachte. Und ich weiß, manchem wird es zu bunt, wenn es bunt ist, aber es ist schöner als Schwarz-Weiß. Und vor allen Dingen ist es lebendiger. Die nächste Folie, darf ich die noch? Wenn wir jetzt gleich beten werden, gnädiger und barmherziger Gott, wir preisen dich für deine Liebe zu uns Menschen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Wir sind im Gottesdienst, ich werde euch bitten aufzustehen, ihr werdet es einfach mitbeten, weil ihr nett seid oder es lassen, weil ihr denkt, nee, ich bin gerade nicht in der Stimmung. Und dann sind wir wieder vom Anfang vom Gottesdienst. Wie hoch ist deine Begeisterung von 0 bis 10 für Gott? Und wenn das eine rein emotionale Entscheidung ist, wirst du dementsprechend auch deine emotionale Entscheidung treffen, bete ich mit oder nicht. Aber wenn es etwas damit zu tun hat, was ich hoffentlich in der Predigt ein bisschen vermitteln konnte, dass dieser Gott, der Todes lebendig gemacht hat, also nicht nur aus uns Steinen und Blumenzwiebeln geschaffen hat, sondern der aus dem Toten, der für unsere Schuld dort hing, den lebendigen, auferstandenen Christus, der Herr ist auferstanden. Ja, so ein bisschen. Ja. Ich merke, diese Motivation, diese Begeisterung für diesen Gott, der das geschaffen hat und der mit mir im Leben ist, diese Osterfreude, oh, das war vor ein paar Wochen oder vor ein paar Jahren, als ich mal das erste Mal Gott begegnet bin oder heute ist sie zum ersten Mal da und ich erlebe es. Es ist egal, was früher war. Für mich ist die Frage, ist dieser lebendige Gott jetzt derjenige, der auch dich begeistern kann, weil er so groß ist. Wir haben es gerade gesungen von dem großen Gott. Und deswegen wünsche ich mir, dass ihr das nicht aus dem Gefühl heraus mit mir betet, sondern aus einer Überzeugung, da ist dieser große, herrliche Gott. Und mit dem rede ich und ich darf beten. Und das machen wir zusammen, indem wir jetzt aufstehen und dies gemeinsam beten. Gnädiger und barmherziger Gott, wir preisen dich für deine Liebe zu uns Menschen. Wir ehren deinen Gott,
Jesus Christus, der uns gezeigt hat, wie du bist.
Und wir danken dir für das Geschenk, das du uns mit deinem Heiligen Geist gemacht hast. Wir bitten dich, mache uns als Kirche dir ähnlich, damit wir von deiner Liebe zu uns begeistert sind, Jesus in unserem Leben und unserer Stadt sichtbar machen und uns in andere investieren. Amen.